Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Psalm 5. Ein Psalm Davids vorzusingen zum Flötenspiel. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott. Denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören. Frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist ein Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Gräuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Mund ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass dich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Ich lade euch ein, zum Gebet und anschließend Lied uns gemeinsam vor Gott zu stellen. Allmächtiger Gott und König, wie es David geschrieben hat, vor rund 3000 Jahren, so dürfen wir es heute Morgen miteinander als deine Gemeinde bekennen. Du bist Gott und du bist König und du bist auch unser Vater und als Kinder dürfen wir vor dich treten. Und wir danken dir für diese Fülle an Zusprüche und Verheißungen. Wie wunderschön, dass es gilt, dass du uns mit einer Gnade zudeckst wie mit einem Schilde. Und das brauchen wir, wenn wir hier als Gemeinde vor dich kommen. Dann gehören wir zu denjenigen, die eigentlich nicht zu dir passen. Und durch deine Gnade sind wir befreit, haben Vergebung, sind heilig gemacht, wie du heilig bist. Und dürfen in Jesus Christus mit befreitem und gereinigtem Gewissen vor den Thron der Gnade kommen. Und das wollen wir heute Morgen mit Dank und mit Lobpreis miteinander genießen, dass wir Zugang zum Thron Gottes haben und Kinder Gottes in dieser Welt sind. Dir sei die Ehre. Und wir beten von ganzem Herzen, dass du das unseren Kindern und Jugendlichen aufschließt, dass sie das erkennen dürfen, wer du bist, wie du liebst, wie du uns ansiehst, Herr. Gib Gnade für alle Mitarbeiter, Leiter, die damit unterwegs sind. Gib ihnen deine Liebe für die Kinder und Jugendlichen, deine Weisheit, deine Treue und Kraft, da zu dienen, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Und wir beten auch für die Geschwister, die das mit uns bekennen, in ganz anderen Umständen, unter Bedrohung, unter Not, unter Verfolgung. Du siehst, was für einen Preis sie mir auf dieser Welt zahlen, um zu dir zu gehören. Steh ihnen bei, gib ihnen einen festen Blick auf dich, ermutige und tröste. Schenk Umkehr für alle Verfolger und Peiniger. Und wir beten für unsere Geschwister in Not, Herr, und befehlen sie deinem Herzen an. Und wir danken dir für dein Volk Israel und dass du deine Geschichte durch die Jahrtausende hindurch schreibst und treu gehst. Und in dieser Notsituation, in dieser schlimmen Situation insgesamt im Nahen Osten, begegne du, leuchte du irgendwie rein, milde du Unrecht und schenk vor allem denjenigen, die zu deiner Familie gehören, die Jesus erkannt haben, gib ihnen Gnade, das weiterzutragen, auch in diesen Umständen, Herr. Wir danken dir für unser Land und all das, was wir hier äußerlich genießen dürfen und bringen dir gleichzeitig die Not an Gottlosigkeit und bitten dich, dass du Türen aufmachst für dein Evangelium in unserem Umfeld, in unserem Land. Segne unsere Regierenden und begegne auch ihnen, Herr, und schenk, dass in diese Gottvergessenheit du durchbrichst. Und jetzt danken wir dir für den Morgen, für den Andreas. Gib ihm Vollmacht, deine Worte uns weiterzugeben. Gib uns Ohren zu hören und Herzen, wo das auf gute Erde fallen darf. Dieser Gottesdienst sei zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass du unter uns bist. Amen.
Was für ein Schatz sind diese Psalmen. Was für ein riesengroßes Geschenk. Und schön, dass wir gerade an diesem Gebetswochenende auch so ein Gebet hier vor uns haben, dass wir miteinander uns anschauen wollen. Und gerade diese ersten Psalmen im Psalter, die haben ja eine Besonderheit, die wir miteinander schon entdeckt haben, dass es so Tageszeitenpsalmen sind, dass immer Abend und Morgen sich abwechselt. Wir sind jetzt gerade beim Morgen, nur für Ihre Stimmungslage. Wir sind beim Morgen. Ich habe schon ein bisschen vorhin gespottet, gut, dass wir den Titel deines Vorspiels nicht bekannt gegeben haben, denn sein Vorspiel hat den Titel gehabt, Nachtgedanken. Also, auf jeden Fall, wir sind beim Morgen. Es heißt hier, Herr, frühe wolltest du meine Stimme hören, frühe will ich mich du zu dir wenden und aufmerken. Dein Vorspiel passt dann zu Psalm 4 oder Psalm 6, aber wie auch immer, wir sind am Morgen. Das Tolle an den Psalmen ist ja, dass sie so eine Mischung haben, wenn sie bei uns ankommen, dass sie so tröstend sind, dass sie so klärend sind, dass man sich auf eine ganz eigenartige Weise, wir haben es ja im Gebet gehört, mit einem Text identifizieren kann, der mal locker 3000 Jahre alt ist, dass wir entdecken, wie sie uns auch die Augen öffnen für geistige und geistliche Welten, dass sie uns auch korrigierend mitgeben, nehmen, Orientierung schenken. Wir merken einfach, es sind nicht nur einfach Gebete von irgendwelchen Frommen von Anno dazumal, die man eben jetzt da zusammengepackt hat und ein Buch geschrieben hat, sondern es sind eben Worte Gottes in seinem Wort, das er uns da geschenkt hat. Und das gibt die andere Dimension. Die ganz besondere andere Dimension. Man kommt aus einer Liga raus und landet woanders. Man landet ganz, ganz, ganz woanders. Und das ist das Gute, wenn wir in den Psalmen angekommen sind. Das ist eben nicht nur einfach ein paar dogmatische Sprüche von irgendwelchen Menschen oder irgendwelche Aphorismen geistlicher Art, die wir meinen, die gewaltig und wichtig sein können. Es ist auch nicht dieses naiv, dramatische Blabla, das wir emotional mit großer Wucht vor uns hertragen und das eigentlich gar keine innere Kraft hat. Es ist auch nicht diese Gleichgültigkeit. Es sind und bleiben eben tatsächlich Worte Gottes, Worte Gottes, aber, und das ist die Besonderheit, eingepackt in dieses ganz Nahe, das eben durch ein Gebet und durch eine Beziehung hier zum Ausdruck kommt. Sie kriegen eben nicht nur einfach einen Lehrtext hier präsentiert, sondern wir bekommen tatsächlich ein Stück Leben eines Glaubenden mit und das kommt uns entgegen. Und das geschieht natürlich jetzt hier insbesondere durch den David am Anfang des Psalters. Und der David nimmt uns mit in die Realität eines Glaubenden, den Menschen mit hinein, deine Beziehung, neutestamentlich würden wir sagen, zu unserem Vater in Jesus Christus hat und jetzt seinen Tag, seinen Alltag, seine alle Tage, morgen Abend, tatsächlich zu leben hat. Wie sieht das aus? Wie sieht mein alle Tage Leben mit Gott aus? Wie gestaltet sich da meine Beziehung? Wie lebe ich denn das? Morgen, übermorgen, was so vor mir liegt, wenn ich diese Woche vor mir sehe. Und da entdecken wir in diesem Psalter, und das ist, denke ich, hilfreich für unseren Kopf, für einen Strukturkopf, dass man da denkt, dieser Psalter hat eine Struktur wie der Buchstabe W. Ja, W wie Walter, wie Wolke, wie was auch immer. Wie der Buchstabe W. Es ist eine klassische W-Struktur. Das heißt, er hat oben 3 Punkte und er hat unten 2 Punkte. Ja, so ist die Struktur in diesem Psalter. Wer den Text vor sich hat oder schon auswendig kennt, der kann einmal nochmal das nachvollziehen oder auf seinem Textblatt oder nachher zu Hause oder wo auch immer. Es ist eine klassische W-Struktur. Gucken wir uns erstmal die 3 Welten an, die oben sind. Das sind die Verse 2, 3 und 4. Herr, höre meine Worte, vernimm mein Schreien, du bist mein König, früher wolltest du meine Stimme hören. Das ist der erste Punkt. Dann haben wir in den Versen 8 und 9 nochmal so einen Punkt von oben, von dem W. Jetzt sind wir in der Mitte vom W. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Und dann kommt der Schlusspunkt, nämlich die Verse 12 und 13. 16, lass dich freuen alle, fröhlich lass sein in dir, und der Vers 13 zum Abschluss. Das sind die drei Punkte, die oben sind. Zwei Punkte sind unten. Das sind die Verse 5 bis 7 und die Verse 10 und 11. 5 bis 7, du bist nicht dein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor dir. Oder dann Ausschnitt aus Vers 10, ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Textstruktur klar? Und allein, wenn Sie das so haben, können Sie eigentlich schon nach Hause gehen. Denn wenn Sie jetzt das verstanden haben, tatsächlich verstanden haben, diese W-Struktur vom Psalm 5 ist Botschaft an sich. Die W-Struktur vom Psalm 5 ist Botschaft an sich. Da haben allein schon eine Klarheit, was der lebendige Gott uns zum Thema alle Tage mit ihm leben präsentieren und sagen würde. Mein Leben, ihr Leben in Christus, mit Gott, in der Nachfolge Jesu Christi, lebt in dieser W-Struktur. Tatsächlich. Sie haben eine Ja-Welt. Eine Welt, wo Sie mit Ihrem Gott zusammen sind, wo Sie mit ihm leben, das sind die drei oberen Felder. Und Sie haben auch mit Ihrem Gott, ich betone es, und ich werde es noch ein paar Mal betonen heute Vormittag, eine Nein-Welt, mit Ihrem Gott eine Nein-Welt, die auch positioniert werden muss. Und so entsteht dieses Muster. Ich habe sowohl die Welt mit meinem Gott im Ja, 1, 2, 3 oben, als auch die Welt mit meinem Gott im Nein, 1, 2 unten, und ich erlebe, wie das dauernd in dieser Art und Weise hin und her geht und natürlich in einer gewissen Spannung steht, ob ich gerade in der Ja-Welt bin oder Nein-Welt bin, aber immer wieder gerate ich in genau dieses Muster, und in beiden Welten bin ich mit meinem Gott, mit meinem Gott. Und von daher gibt es eine ganz einfache, schlichte Gliederung für diesen Vormittag. Wir haben zuallererst nachzudenken, wie wir mit Gott in seinem bewussten, wichtigen, göttlichen Nein sind. Wie wir mit Gott in seinem bewussten, wichtigen Nein sind. Und wir haben einen zweiten Punkt, wie wir mit Gott in seinem wunderschönen, reichen Ja unterwegs sind. So einfach elementar kommt die W-Struktur dann unserem kleinen Leben an. Mit Gott im Nein, erster großer Gedankengang. Und da habe ich in den Vorbereitungen gedacht, ich sollte doch vielleicht noch mal so eine ganz kleine Miniskizze geben zu den berühmten Feinden in den Psalmen. Denn die Feinde, die dann unterschiedlicherweise ja recht zahlreich auftauchen, machen je nach unserem theologischen Geschmack und je nachdem, was für ein gesellschaftlich-politisches Rückfeld wir haben, machen die uns immer ein bisschen Sorge. Bis dahin, dass wir manchen Psalter noch ganz leise sagen, weil da manche Passage uns nicht mehr kompatibel zu sein scheint mit unserem Umfeld. Dieser Feindesbegriff, da werden auch manche ganz nervös, weil sie denken, wie passt das zusammen mit dem neutestamentlichen Feindesgebot? Ist das nicht ein Widerspruch, ist Arti dann doch in den Schredder zu kloppen, und im NT sind wir fröhlich allein dabei unterwegs und vergessen dabei, dass das Feindesgebot auch aus dem AT kommt, Klammer zu. Aber wie auch immer, auf jeden Fall hat man manchmal so ein bisschen Spannungen, was diese Feinde angeht. Wenn die Feinde angeht, in der Bibel, in dem Psalm ganz besonders, dann bitte denken wir daran, dass es nicht darum geht, dass wir als Menschen, die in Christus sind, mit so einem Rambo-Charakter durchs Leben düsen. Es gibt nur ganz wenige Elemente, die das in sich genetisch veranlagt haben. Die meisten von uns sind, ja, wie wir es schon einmal gesagt haben, eher harmoniesüchtig und wollen möglichst im Frieden leben, keine Ecken, keine Kanten, keine Schwierigkeiten, keine Probleme, nicht auffallen. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Irgendjemand könnte gegen irgendwas, was ich tue, denke, sage, was dagegen haben. Das ist ja unser Feld, in dem wir so allgemein versuchen, da hindurch zu gehen. Es geht in gar keiner Weise in der Bibel, geschweige denn im Psalter, auch nicht in dem Psalter, um irgendeine, ein Hass oder eine Ablehnung von einem Menschen an sich. Ganz klar, ganz eindeutig, da steht die große Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen, welcher Couleur, Art, Prägung, Gestaltung, moralische Lebensstilfragen. Ganz eindeutig, dass das ganz klar ist. Darum geht es nicht. Aber gleichzeitig ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Welt, in der wir leben, keine neutrale Welt ist. Auch das muss gesagt werden, aus einer biblischen Perspektive heraus. Es sind eben nicht alle nett. Und ich bin auch nicht nur nett. Und Sie auch nicht. Das stimmt nicht. Das ist vom Menschenbild der Bibel zumindest ganz eindeutig. Und das Nicht-Nett-Sein betrifft uns wiederum alle miteinander. Auch wenn Sie in Christus sind, sind Sie nicht immer nett. Das ist ja für manche schockierend, wenn sie in eine christliche Gemeinde reinkommen und denken, hier wären nur die Netten. Nein, die Netten sind recht gleichmäßig verteilt auf der Welt. Aber jeder Mensch hat eben nicht nur seine nette Seite, sondern auch die andere Seite. Er ist immer auch der gefallene Mensch seit 1. Mose 3, in dem das Element des Teufels, der Sünde, des Todes sich festgesetzt hat. So drastisch tatsächlich ist der Gedankengang. Das haben manche vergessen oder verdrängt. Das Kommen von Jesus Christus, das Kommen von Jesus Christus, von unserem Herrn, von dem Retter der Welt, war doch nicht im Sinn einer Lebensoptimierung. Nach dem Motto, es geht uns schon top gut, aber mit Jesus kriegen wir das Upgrade, da kommen wir dann von 97 auf 100% und dann sind wir wirklich top. Lebe nicht mit 97%, lebe mit 100, werde Christ. Das ist doch keine Theologie. Sondern der Gedankengang ist doch, dass wenn Jesus Christus kommt, dann geht er Sünde, Tod, Teufel an. Das sind doch ganz andere Kaliber als Lebensoptimierung. Das war's doch. Kaum tauchte Jesus auf, gab's Theater. Vorher war's nett, vorher war's friedlich, vorher war alles religiös okay. Und schon der erste Arbeitstag, Markus Kapitel 1, zeigt, Jesus kommt und es gibt Stress. Es gibt Stress. Warum gibt's Stress? Weil er so ein Aggro ist, weil er sich nicht zusammenreißen kann? Nein, weil natürlich dann dieses polare W-Struktur ganz stark zum Ausdruck kommt. Denn wo Jesus ist, ist es hell. Ganz hell, weiß, schön, rein, gut, heilig. Und deswegen, wenn es da grau wird, geschweige denn schwarz wird, dann ist er raus. Und deswegen, wenn er in einer grauen Zone lebt, dann merkt man, es gibt Zoff. Und deswegen landet man bei Jesus immer in dieser W-Struktur. Hier bin ich und da ist das andere. Und das spürt man ununterbrochen in ganz unterschiedlichen Dimensionen bei Jesus. Ich erinnere Sie daran, dass uns das klar wird. Der erste Auftritt von Jesus nach dem Markus-Evangelium war, er war noch nicht richtig bei der ersten Heilung eines Menschen durch, dass schon die ersten Dämonen auftauchten. Man denkt, was soll das denn jetzt? Das halt euch mal zurück. Der liebe, nette Herr Jesus ist doch da. Der macht doch gar nichts Böses. Er heilt doch nur einen Menschen. Und schon hat man einen dämonischen Powerangriff und man denkt, ganz eigenartig. Das hängt mit Licht und Finsternis, mit Gott und Teufel tatsächlich elementar zusammen. Und deswegen brauchen wir diese W-Struktur. Wir müssen diese W-Struktur begreifen, die uns hier tatsächlich von dem biblischen Kontext vorgegeben wird. Und der Feindescharakter hat dann seine viel tiefere Dimension, als ich habe irgendeinen blöden Nachbarn, den ich auf den Mond schießen will. Sondern der Feindescharakter hat mit dieser geistigen Dimension zu tun und hat letztendlich auch mit dieser paulinischen Theologie zu tun, dass es im großen Osterevangelium dann 1. Korinther 15 heißt, der letzte Feind, der besiegt wird, das ist meine Lustlosigkeit, mein fehlendes Engagement, meine kleinen Problemchen. Nein, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Das muss weg, das ist ein echter Feind. Was gegen Gott gerichtet ist, das kann so nicht weitergehen. Dafür ist Jesus da. Jesus ist nicht für klein-klein gekommen. Jesus ist gekommen, damit Sünde, Tod und Teufel nicht die Menschheit weiter quälen und das Leben heil gibt in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist wichtig für uns, damit wir es begreifen, dass wir in einer geistigen Welt sind, die tatsächlich seit 1. Mose 3 eine Schlagseite hat, eine ganz klare Schlagseite. Und wir leben doch in dieser Welt, die muss man gar nicht dramatisieren, muss man einfach nur zur Kenntnis nehmen. Ich mag diese apokalyptischen Dramen, Gewitterfronten nicht, die wir da vor uns her zeichnen, teilweise mit so einem Hauch von Selbstbefriedigung, sondern man muss das ganz klar sehen, was da eigentlich Sache ist. Das eine ist, wir haben eine missionarische Dimension. Warum kommen denn keine Menschen zum Glauben an Jesus Christus so einfach und so locker? Ist einfach ganz einfach. Dann Mutter erklärt das Evangelium von Jesus, sagt, wie Jesus so nett ist und so freundlich und sie alle lieb hat, dann müssten doch die alle zum Glauben kommen, tun sie aber nicht. Komisch, ganz komisch. Dann drehen wir uns dreimal im Kreis, machen 24 Tricks, ändern unsere ganze Methodik und meinen, jetzt klappt es besser, stellen uns auf den Kopf, sagen es nochmal, es klappt immer noch nicht. Dann denken wir, wir müssen die Powerleutchen holen oder die ganz besonderen oder wie auch immer. Wir müssen da, alles nett, hilfreich, aber wir müssen das Grundproblem erkennen. Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums, da ist es zappenduster. Und du rennst quasi vor dem verschlossenen Zimmer rum und machst einen auf, Jesus hat dich lieb. Aber du kommst nicht in dieses Zimmer rein. Du kommst da nicht rein. Deswegen hat der Apostel Paulus Evangelisation und Gebet geknüpft. weil er genau gewusst hat, es ist nicht eine Frage, dass ich die richtigen Tricks drauf habe. Noch ein paar bessere Sprüche, noch 4 Beispiele mehr, noch ein bisschen netteres Programm. Sondern es muss das Licht angehen in einem stockdunklen Zimmer. Das kann nur er anmachen. Und wir sind doch solche Produkte. Wir haben es doch erleben dürfen, dass der allmächtige Gott, ewig sei ihm Dank dafür, bei uns das Licht angemacht hat. Wir haben doch kein Religionsgen bei uns, sondern der Allmächtige hat sich uns erbarmt und hat unserem Leben das Licht angemacht. Gott, der schuf, das Licht schuf, hat auch in euer Leben diesen hellen Schein hineingegeben, dass ihr Jesus Christus erkennen konntet. Das muss man doch begreifen. Wir haben doch auch eine ekklesiologische Dimension, also eine die Gemeinde betreffende Dimension. Das ist doch ganz eigenartig. Durch die Jahrtausende der Gemeindegeschichte hindurch haben wir mehr oder weniger das Phänomen, dass das, was Jesus gesagt hat, einfach stimmt. Es stimmt. Ich sicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Da können Sie noch so sehr denken, ich bin doch ein ganz liebes Schaf und hoffentlich lässt mich der Wolf in Ruhe. Was für ein Irrtum. 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist doch eine Realität. Denken Sie an die soteriologische Dimension, also auf die Rettung betreffend. Da sind Sie zum Glauben gekommen an Jesus Christus, denken, der Käse wäre jetzt gegessen. Und dann merken Sie plötzlich diese in Ihnen liegende Nähe zur Sünde, die ist ja immer noch da. Was für ein Mist. Ich denke, ich wäre jetzt wirklich endlich auf der Seite der Netten. Und jetzt bin ich gar nicht so nett geworden, obwohl doch Jesus in meinem Leben ist. Ich muss also tatsächlich und darf es lernen, von der Sünde Abstand zu nehmen, ihr nicht mehr zu dienen, Römerbrief Kapitel 6, sondern ihm, dem lebendigen Gott, zu dienen. Das muss man aber begreifen. Vergangene Woche war ich eingeladen zu einem Vortrag irgendwo in Karlsruhe und die haben mir ein Thema gestellt, das habe ich in 35 Jahren noch nicht gekriegt. Das Thema, das die wollten, war über das Ausmaß der Sünde. Wow, ich dachte, hui, was haben die denn vor? Allein das Wort Sünde ist ja schon ein Fachbegriff unter uns geworden, den man nur noch unter verschlossenen Türen benutzen darf. Und jetzt wollen die auch das Ausmaß der Sünde von mir thematisiert haben. Na, das wird eine Stimmung sein am Ende des Abends. Und wir hatten hochinteressante Diskussionen bis fast vor Mitternacht, um das mitzukriegen, was ist das denn für ein Drama, was da passiert, dass diese Sünde eine so unglaubliche Kraft und Wirkung hat. Und was für ein Wahnsinnsgeschenk, dass es die Tat des Christus gibt, die diese Macht der Sünde geknackt hat und ich jetzt auf der Seite des Christus stehen darf. Kolosserbrief, Kapitel 1. Ich bin herausgetreten aus dem Machtbereich der Finsternis und wurde hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wenn das nicht polar ist, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Das heißt, ich entdecke, das Feindthema ist ganz tief verortet, nicht mit irgendwelchen individuellen Hassgedanken aus sonstigem Schrott, sondern einem ganz klaren Gespür, einem tiefen Gespür, dass die geistige Dimension da ist. Das spüren wir immer und immer wieder in den unterschiedlichsten Varianten und Ebenen. Außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Außerhalb von mir und innerhalb von mir, genau. Und Gott steht in Christus eindeutig auf einer Seite und sagt mit großer Klarheit Nein zur anderen Seite. Und jetzt entdecken wir, Nein sagen ist göttlich. Nein sagen ist göttlich. An bestimmten Stellen ist das absolut göttlich, zu sagen, da mache ich nicht mit. Das will ich nicht außerhalb von mir und das will ich auch nicht innerhalb von mir. Ich will es nicht pflegen, fördern, ihm dienen und ich will es auch nicht von außen heraus gutheißen und akzeptieren. Wenn ich auf der Seite Gottes stehe, dann stehe ich um der Reinheit, Heiligkeit, Gottes Willen auf der einen Seite und bin nun autorisiert, Nein zu sagen auf die andere Seite. Grau gibt es bei Gott nicht. Deswegen ist Unvereinbarkeit bei diesem W so wunderschön, maximale Strecke. Unvereinbarkeit der beiden Bereiche, ganz, ganz wichtig. Ich stehe in Distanz. Ich habe mein Nein gesagt und Gott ist in meinem Nein genauso mit dabei wie in meinem Ja. Das ist für unseren Kopf so wichtig. Immer wieder entdecke ich Jesus, Leute, da würde ich die besten geistlichen Noten geben, die besten geistlichen Noten. Aber die sind gerade im Nein-Bereich. Die müssen am Nein, der Nein-Front kämpfen. Und die geben sich furchtbar schlechte Noten. Weil das Einzige, was ihr Leben gerade auszeichnet, sind die Nein-Felder, in denen sie kämpfen, innen und außen kämpfen. Und sie wären so gerne in der schönen Ja-Welt, wo alles nett und hell und super ist. Und da ist Gott und da ist richtig, da ist geistig, da ist gut. Nein! Wenn du in einer Welt bist, in deiner Nachfolge Jesu Christi, wo du um Jesu Christi willen gerade deinen Nein-Kampf führst, dann bist du genau in der gleichen heiligen Welt, wie wenn du in einem Ja-Bereich dich vor dich hinfreust. Ganz, ganz wichtig. Das ist wie in der Pädagogik. Meine Güte, es macht mehr Spaß, Ja zu sagen. Herr Logo macht das mehr Spaß, Ja zu sagen. Ihre Kinder kommen, sie wollen was von ihm und sie sagen Ja, sie fühlen sich immer gut. Ihre Kinder kommen, sehen, sie sagen Nein, sie sind doof und sie sind auch doof. Was war jetzt wichtiger? Beides ist wichtig, natürlich. Aber machen Sie doch nicht die Nein-Welt, die geistliche Nein-Welt so schlecht. Wie gut ist das, wenn man das mal begreift für dich selber, was für ein heiliger Segen ins Leben hineinkommt, wenn ich an der einen und anderen Stelle in mir drin selber Nein sage und auch in dem Raum um mich herum an bestimmten Stellen sage, nein, 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 um Gottes Willen, nein, nein, nein. Haben Sie ein paar gute Neins entdeckt? Ich finde, hier sind traumhaft gute Neins drin. Gucken Sie mit mir mal die beiden Punkte von dem W da unten. Also jetzt die Felder, die wir erkannt haben, 5-7, 10-11. Wunderschöne Neinfelder. Gott hat kein Gefallen an Bosheit, heißt da. Ja, natürlich hat er kein Gefallen an Bosheit. Ihm macht das keine Freude, wenn Böses kommt. Und fangen Sie jetzt nicht an, mit mir zu philosophieren, was böse und gut ist. 90% von dem, was böse ist, ist Ihnen glasklar und über die 10 können Sie mit ihm diskutieren. Aber böse will Gott nicht. Und das Element, was da drin steht, ist nicht nur böse, das auch. Es ist auch gottlos gemeint. Gegen Gott ausgerichtet will er nicht. Er will kein Leben, wo er nicht in der Mitte steht. Ist doch eine klare Ansage. Ein fröhliches Nein, so im 5, 2. Vers, gegen alles, was hier aufgelistet wird. Wer böse ist, der bleibt nicht vor ihm. Was da steht, Gott lässt keine Mietverhältnisse für Gottlosigkeit zu. Dass da jemand vorbeirauscht, kann ich verhindern. Aber ich werde keinen Mietvertrag mit dem Bösen schließen. Dass das bei mir einzieht, aber wo komme ich denn hin? Das darf nicht sein. Und wenn Sie ein paar Mietverträge geschlossen haben, dann kündigen Sie diese Mietverträge. Das ist ein wunderschönes Nein. Kein Mietvertrag mit dem Bösen. Keine Verhältnisse, die in Ihr geistiges Leben, in Ihre Seele, Ihren Geist, in Ihr Leben, in Ihr Sein einziehen, die eigentlich böse sind. Und dann in Vers 6 kommt dieses alte Lutherwort vor. Ich habe das seit langer Zeit wieder mal bewusst wahrgenommen. Ist eine scharfe Formulierung. Ruhmredig. Ruhmredig. Das gibt es ja gar nicht mehr. Aber ruhmredig, wir würden heute sagen, geltungssüchtig. Stolz. Und das noch entsprechend vor sich hintragend und rumpalavernd. Und Gott sagt, nein, zu einem ruhmredigen, geltungssüchtigen, stolzen Auftritt. Und ich muss nicht nur bei anderen das zur Kenntnis nehmen, sondern ich muss in mir das zur Kenntnis nehmen. Und da hat man die verschiedensten Methoden, was Ruhmredigkeit, Stolz und Geltungssucht betrifft. Ablehnung heißt dann weiter von Hass. Und ein Hass, eine richtige Ablehnung gegen Übel, gegen Unheil. Lüge, Vers 7, wird nicht geduldet. Bluttat, Betrug, auf gar keinen Fall. Das sind doch traumhafte Neins. Verstehen Sie, wenn wir da Nein, 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 Nein sagen, die ersten 6 Neins, das ist doch wunderbar. Und am allerbesten, man fängt in sich an. Und dann geht man mal von innen nach außen vor. Und dann merkt man, was für ein befreiendes Nein mich in die Gemeinschaft mit Gott reinbringt. Ich bin nicht außerhalb mit Gott beim Nein, ich bin mit meinem Gott im Nein. Mein Gott ist auf meiner Seite, wenn ich mit ihm Nein sage. Es sind seine Neins, die er sagt. Und ich stelle mich mit meinem Nein auf die Seite seines Neins. Und dann Vers 10 und 11, das ist ein Megabereich. Vers 10 und 11, das ist der Bereich, das merken wir, wo es um diese Worthoheit geht. Ich habe das manches Mal schon thematisiert. Und das ist ein Riesenfeld, auch für neutestamentliche Glaubende. In ihrem Mund ist nichts Verlässliches, ihr Inneres ist Bosheit, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge heucheln sie und man sieht das schon alles vor sich und sieht genau die Menschen, die man im Visier hat, die haben das jetzt schwer machen, sei es im ganz großen gesellschaftspolitischen Feld, dann runter ein bisschen meine private Sphäre, und wenn ich so richtig da drin bin und sie alle sehe, spätestens dann kommt der Effekt, wo ich denke, ja, an der einen anderen Stelle sollte ich mal ja bei mir anfangen. Das ist der Jakobusbrief. Der Jakobusbrief im Psalter plötzlich drin. Wer mit seinem Mund an keiner Stelle sündigt, ah, das ist Vollkommenheit. Das ist Vollkommenheit. Und deswegen ist diese Redethematik eine ganz, ganz wesentliche Thematik, die hier zur Sprache kommt. Absolut. Das ganze Neue Testament ist richtig voll davon. Und natürlich, wir erleben das. Wir erleben das. Ganz unterschiedlich, wie wir aufgestellt sind, wie wir auch eine Sensibilität dafür haben, wie wir persönlich auch selber ticken, erleben wir auch in unserem gesellschaftlichen Umfeld ein wahnsinnsverbales Bombardement. Anders kann man das eigentlich kaum mehr ausdrücken, nach meiner Meinung nach. Ununterbrochen wird ihnen gesagt, was sie zu denken, was sie zu sagen, was sie zu fühlen, wie sie sich zu verhalten haben. Ununterbrochen, es geht um eine verbale Lufthoheit, um die da gekämpft wird. Und deswegen brauche ich an bestimmten Stellen ein Nein. Ein erquickendes, fröhliches, klares, Gott auf meiner Seite habendes Nein. Ach, hoffentlich habe ich das hingekriegt, dass sie mit großer Freude in dieser Woche Nein sagen. Nein sagen, wo in ihnen Dinge hochkommen, wo sie sagen, hey, das willst doch Gott nicht. Und Gott sagt, nee, das will ich nicht. Ja, dann mal ein klares Nein. Nein zu Gefühlen, Nein zu Gedanken, Nein zu Worten, Nein zu Taten. Und sie sind mit Gott in diesem Nein. Und nochmal, wenn sie ein Nein hinter sich haben und wieder hochkommen zum Ja, wissen Sie, was kommt als nächstes? Wieder Nein. Und seien Sie enttäuscht. Seien Sie nicht enttäuscht. Das Nein, das zu sagen ist mit Gott, hat die gleiche Würde, die gleiche Qualität, die gleiche Kraft wie das schöne Ja. Das ist das, was man lernen darf und kann und soll. Aus dem Psalm 5. Die W-Struktur meines Alle-Tage-Lebens. Mein Nein ist eine Bedeutung mit meinem Gott. Ich will mit dir, mein Gott, in deinem Nein sein. Ich will mit dir, mein Gott, in deinem Nein sein. Da, wo du nicht bist, mein Gott, da bin ich auch nicht. Erste Welt. Zweite Welt, die Ja-Welt. Wie wird die hier beschrieben? Der Beter David geht durch drei Megabereiche durch, um exemplarisch zu sagen, ja, ja, ja. Ja mit meinem Gott zu allen Zeiten. Ja mit meinem Gott an seinen Orten. Ja mit meinem Gott bei seinen Leuten. Drei große Ja's, oben ist mir oben beim W, ja. Dreimal nimmt er uns mit hinein. Zuerst sagt er uns, in allen Zeiten bin ich mit meinem Gott. Mit allen Zeiten bin ich mit meinem Gott. Jetzt sagen Sie mir, nein, nein, nicht mit allen Zeiten, besonders morgen. Und die einen freuen sich und die anderen sind betrübt. Weil sie sagen, ja gut, wenn nur morgens da ist und besonders noch früh da ist. Aber haben Sie die Tagesplan nicht im Kopf? Er war ja auch abends da. Er war ja auch nachts da. Also der Gedankengang ist ja jetzt genau in diesen Tageszeitenpsalmen. Es ist so oder so. Das ist das eine, was zu sagen ist. Alle Zeiten sind Gotteszeiten. Alle Zeiten sind Gotteszeiten. Und ja, tatsächlich, es gibt, wie hat es ein Ausleger so schön gesagt, innerbiblisch eine Bevorzugung der Frühe. Also innerbiblisch eine Bevorzugung der Frühe für alle. Nur zum Denken, nur zum Denken. Der Tag liegt noch vor mir. Richtig. Ich laufe nicht unbewaffnet in den Tag rein. Ich lese noch einmal probeweise Epheser 6, bevor ich loslatsche. Und dann habe ich noch die geistliche Waffenrüstung an und laufe nicht in den Pantoffeln in das erste Schlachtfeld rein. Und deswegen hat natürlich die Frühe des Tages eine Bevorzugung. Wie sie das hinkriegen, ist ja auch relativ, wann die Tage anfangen, nicht wahr? Bei manchen fangen die Tage erst mittags an, dann ist halt mittags morgens. Also auf jeden Fall, wie auch immer, das ist ja ganz klar, der Gedankengang ist, ich gehe mit meinem Gott in diesen Tagen. Und was sie noch wissen müssen zur Frühe, biblisch gesehen ist es nicht nur, Gott ist immer da. Er hat nicht nur eine Bevorzugung, weil der Start des Tages noch vor mir liegt, sondern der Morgen, lesen Sie mal in Ihrer Konkordanz das durch, wo früh und morgen steht, das ist die Wende. Der Morgen ist die Wende. Der Morgen ist der Anbruch. Der Morgen ist das Kommen Gottes. Der Morgen ist Ostern. Stehen Sie, deswegen hat der Morgen immer und immer wieder diesen Charakter, am Morgen wirst du kommen und früh am Morgen sind sie aufgebrochen. Das kann jetzt metaphorisch gemeint sein, kann auch wirklich so gemeint sein, wie auch immer. Wenn der Morgen aufkommt, dann ist die Nacht vorbei. Amen. Okay? Und deswegen kommt hier dieser Beter, der sagt, ich in meinem Jahr bin in all meinen Zeiten bin ich bei meinem Gott. Und wie ist er bei seinem Gott? Und jetzt sind wir mittendrin, ohne dass wir es geplant haben, im Gebetswochenende. Denn erfreulicherweise fünffach beschreibt hier der David, dass es ums Gebet geht, wenn er bei allen Zeiten bei seinem Gott ist. Meine Worte, mein Reden, mein Schreien, mein Beten, meine Stimme, wenn das keine Schwerpunktsetzung ist. Also, er, David, sagt, ich bin, wenn ich bei meinem Gott zu allen Zeiten bin, mit Bevorzugung des Morgens, in Hoffnung, dass die Nacht vorbei ist, bin ich im Gebet. Ich rede mit meinem Gott. Gottes Zeit ist Redezeit. Tatsächlich. Gottes Zeit ist Redezeit. Ich darf kommunizieren mit meinem Gott. So wie wir das tun können, so unterschiedlich wie wir sind. Bibelunterricht letzte Woche. Und Thema Gebet haben wir angefangen. Und natürlich frage ich, wie ist das beim Beten? Wie betet ihr? Wann betet ihr? Wir haben unterschiedlichste Orte festgestellt. Wir haben gemerkt, dass die Toilette, die Mädchentoilette an der AHS, ein wichtiger Gebetsort ist vor Klausuren. Wir haben kennengelernt, dass abends in einer Familie das Vaterunser gemeinsam gebetet wird. Wir haben gemerkt, dass Leute im Bett beten und dann irgendwann auch den Faden verlieren bei ihrem Gebet. Wir haben also ganz unterschiedlichste Orte des Betens festgestellt. Ja, natürlich, aber darum geht es. Ich kann kommunizieren mit meinem Gott. Und wir sind im Jahr, wir sind absolut im Jahr Gottes an diesem Wochenende. Aber sowas von im Jahr, ein größeres Jahr können Sie gar nicht mehr kriegen. Also sagen mein Gott in der Gemeinschaft oder allein, an dem Ort und hier, wenn ich still sitze, mit Gebetsgeste, ohne Gebetsgeste, du bist es, zu dem ich reden kann, zu dem ich reden kann. Ja, die berühmten Gebetshaltungen, wir haben sie alle durchdiskutiert. Wir haben durchdiskutiert im Bibelunterricht, dass gefaltete Hände beim Autofahren schwierig sind. Wir haben darüber nachgedacht, dass wenn Elia betet und den Kopf zwischen die Knie tut, dass das für Senioren wie mich nicht mehr gesundheitsförderlich ist. Also wir haben alles durchdiskutiert. Hauptsache eins geschieht, wir beten und reden mit unserem Gott und reden mit unserem Gott. Meine Zeit mit dir, mein Gott, ist Gebetszeit, ist Redezeit. Und du bist, haben Sie es gehört, was der König sagt? Du, Herr, bist mein König. Wenn der König sagt, du bist mein König, dann wird's gut. Ja. Wenn der Chef sagt, du bist mein Chef, dann wird's gut. Ja, wenn wir quasi sagen, nicht wir, sondern du, Gott, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist oben und zu dir komme ich jetzt. Und diese Zeit, die ich jetzt habe, allein, Gemeinschaft, kurz, lang, mit tiefer Versenkung in weiß ich was, Notruf in äußerster Gefahr, ich kommuniziere, mein Ja, ich darf reden mit dir, mein Gott, ich darf reden und ich darf dich in meiner Mitte haben. Das erste große Ja zu allen Zeiten ist dieses Ja des Gebetes. Das zweite ist natürlich, zu allen besonderen Orten lässt Gott mich gehen. Haben Sie diesen wunderschönen Vers, ich darf in dein Haus gehen durch die Fülle der Gnade. Ich darf anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Zweiter W-Höhepunkt, das Ja am ganz bestimmten Ort. Wo ist der Gottesort? Was ist der Gottesort? Nicht nur die Gotteszeit, sondern der Gottesort. Und der Gottesort ist sein Haus. der Gottesort ist sein Tempel. Da bin ich. Und wenn Sie sagen, da gehörst du nicht hin, dann sage ich, ja, Sie haben recht. Ohne Christus gehöre ich da nicht hin. Ich gehöre nicht in sein Haus. Und ich gehöre nicht in seinen Tempel. Denn ich bin nicht nett. Ich bin einer von denen, die die Gerechtigkeit in Christus einmal und täglich bedürfen. Aber wenn ich diese Gerechtigkeit in Christus habe, dann darf ich in der mir geschenkten Gerechtigkeit in Christus in sein Haus und in seinen Tempel. Denn ich und Sie, wir haben die Fülle der Gnade erfahren. Die Fülle der Gnade, nicht nur Getröpfel, sondern die Fülle der Gnade. Volles Gnadenpaket. Sie, ich, haben mit allen Schlagseiten, Schwierigkeiten, Nöten, Anfechten, ganzen Kram unseres Lebens, haben wir unseren Ort, unseren Platz, unsere Heimat, unser Zuhause in seinem Haus. Da gehe ich hin. Da gehe ich hin. Und wenn Ihnen mancher Ort hier langsam unangenehm wird, wenn mancher Ort Sie kaum mehr aushalten, warum auch immer, wenn mancher Ort Ihnen richtig Not macht, da gehen Sie umso bewusster an Ihren, an meinen, an unseren Gottesort. Und Ihr und mein, unser Gottesort ist das Vaterhaus in Jesus Christus, wo die Fülle der Gnade ich anbetend vor ihm in seinem heiligen Tempel bin und er dann mir den Weg ebnet. Man kann das sowohl von der Sprache her verstehen, wenn es arg hügelig ist, à la Jesaja 40, mach da bitte das glatt. Man kann es aber auch sehen im Sinn von öffne es, wenn überall Schranken und verschlossene Türen sind. So oder so ist die Bildebene für uns verständlich. Mein Gott, ich brauche von dir an deinem Ort für meine nächsten Schritte, die ich zu gehen habe. Wegweisung, und die gibst du mir in der Gemeinschaft mit dir. Ich habe dich an meiner Seite. Überraschend für alle Ausleger, der dritte Aspekt, der da plötzlich reinkommt. Denn jetzt stellt sich der David, das hätte er gar nicht machen müssen. Bisher waren wir ja ganz kuschelig mit David allein, mehr oder weniger. Wir waren in seiner W-Welt unten, seinem bewussten Nein sagen. Wir waren in zwei Teilen der W-Welt Ja sagen oben. Und jetzt beim dritten W wird es plötzlich so breit. Plötzlich wird das Wir. Plötzlich ist der Mann gar nicht mehr allein. Er schließt sich zu einer Gruppe dazu. Nicht er führt die Gruppe an, sondern er gehört jetzt zu einer Gruppe. Wie heißt es hier? Der Beter reiht sich ein. Er sieht sich mit eingeschlossen. Oh ja, wie richtig. Und zwar schließt er sich zu einer ganz bestimmten Gruppe dazu. Und indem ich mich dieser Gruppe anschließe, schließe ich mich auch einer Gruppe an mit ganz bestimmten Eckdaten. Das ist wichtig. Das ist das soziale Wesen. Ach, ich weiß nicht, wie Sie den Freitagabend erlebt und überlebt haben. Ach, die Jungs taten mir leid, die teilweise hier aus dem Raum mit Tränen in den Augen da den Raum verlassen haben, aber therapeutisch wurden sie elterlich behandelt und dann geht das auch wieder ganz, ganz klar und richtig, das war ja, was wir erlebt haben, auch hier auf dem Gelände, wunderbar, gut, Emotion pur. Und ich habe das jetzt genug gelobt, okay, um sagen zu können, dass mir einer gesagt hat, Andreas, diese Emotion, die musst du am Sonntagmorgen auch hinkriegen. Ich habe die Person ein bisschen brüskiert, indem ich gesagt habe, ich kann es nicht und ich will es nicht. Denn haben Sie noch irgendwas von Ihrer Emotion vom Freitagabend? Okay? Alles richtig. Menschliches Leben in allen Varianten gehört alles dazu. Aber bitte Vorsicht. Zu welcher Gruppe, mit welchem Schild gehöre ich? Prinzipiell. Und David sagt, das ist meine Peer Group, das ist meine Gruppe, da gehöre ich hin. Und wir sagen, David, hast du das gut überlegt? Bist du es wirklich? Du weißt doch, was für ein chaotischer Haufen diese Gottesfürchtigen sind. Da kommen wirklich die komischsten Leute zusammen. Bist du wirklich da dazu? Das ist meine Gruppe. Und Sie ahnen schon, wo das Neutestamentlich hingeht. Tja, ganz genau. Das ist meine Gruppe. Ich gehöre zur Gruppe der Ekklesia, der Herausgerufenen, zu seiner Gemeinde. Das können wir einen riesen Fass aufmachen, was sie schön zulassen, weil sie haben alle ihre eigenen empirischen Daten. Was ist denn wichtig? Was kennzeichnet die Gruppe? Lass sich freuen, alle. Hui, hätten sie das erwartet? Sie dachte natürlich mit mir, sie kriegen jetzt so einen sozialkritischen Abklatsch. Reiß dich zusammen, du Frommer. Sei ein bisschen gehorsamer, lebe heiliger, schimpf weniger. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen, ewiglich. Lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir. Reicht das? Fröhlich, lass freuen, lass rühmen. Das ist das, was David mit der Gruppe verbindet. Wenn wir da zusammen sind in unserer Gruppe, dann fangen wir an zu nörgeln über den ganzen bescheuerten Trupp. Und wenn wir noch selbstkritisch sind, und ganz ein bisschen auch über uns. Nein, sagt David, die Hauptsache ist, dass in dieser Gruppe eine Riesenfreude herrscht. Wie wir die emotional rüberbringen, ausbaufähig, stimme ich zu. Aber okay, eine Riesenfreude haben darüber, dass wir auf ihn trauen. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass an in dir, die deinen Namen lieben. Das Geheimnis dieser Gruppe liegt in ihrer Bezugsgröße. Und das ist der allmächtige Gott. Das ist der allmächtige Gott. Der ist da, der ist hier, selbst auf der Höhe. Da ist er. Mit all den Menschen, die hier gemeinsam den Namen Jesu Christi nennen, ist das die Bezugsgröße. Und das macht uns glücklich. Mein Gott, du beschirmst uns. Dein Name ist in unserer Mitte. Und wir trauen auf dich. Und das ist die Größe, in der ich ein großes Ja empfinde und mit dazugehöre und darin mein Leben leben kann. Und jetzt, Herr, segnest du diese Gerechten. Du segnest diese Gerechten. Und so stehen wir als Gemeinde Jesu auch als der Höheabteilung unter diesem Segen Gottes. Und du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Das ist meine Gruppe. Bereit für die Alle-Tage-Woche? Bereit für das Weh? Bereit für das Weh? Gott segne sie im Weh. Wirklich, ganz ehrlich, Gott segne sie im Weh. Gott segne sie beim klaren, bewussten, wichtigen, heiligen Nein. Um Gottes und mit Gottes Willen. Und Gott segne sie in seinem wunderschönen, heiligen sie reich machenden Ja. Ich wünsche Ihnen eine gottgefüllte Wehwoche. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir, dass genau das Ja ist, was wir jetzt hier im Psalm 5 haben. Wir dürfen mit dir reden. Unsere Stimme, unser Reden, es kommt zu dir. Und wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart sind. Und dass du unser König und Herr bist und vieles mehr noch dazu. Und wir freuen uns daran, dass wir unsere Zeit, unsere Lebenszeit, unsere Qualitätszeit in allen Sorten in und mit dir leben dürfen. Und so lass uns heute und in den kommenden Tagen dieses Ja der Gotteszeit, der Redezeit in Anspruch nehmen. Und dann, Vater, was für ein Geschenk, in Jesus gerechtfertigt, kommen wir zu dir, treten in dein Heiligtum, sind dort nicht fremd, sind dort nicht störend, werden dort nicht abgewiesen, sondern die Gerechtigkeit Jesu Christi hat uns rein gemacht von aller Sünde. Und wir dürfen jetzt bei dir sein. Und wir werden diesen Ort nicht verlassen, diesen Ort, deinen Ort, an dem wir auch Wegweisung und Orientierung bekommen für die nächsten Schritte. Und wir beten dich an darüber, dass du es bist, der uns diese ganz besondere Gruppe, diese ganz besondere Gemeinschaft derer geschenkt hat, die deinen Namen, Herr Jesus, lieb haben. Und wir danken dir für die Freude, den Ruhm und den Lobpreis, der unter uns aufkommen darf, in dem Wissen, Jesus, Jesus ist da, sein Name ist da, auf ihn trauen wir, sein Segen ist da, wir sind unter seinem Schirm. Und wir danken dir für diese Ja-Felder unseres Lebens. Und ausgerüstet damit bitten wir bitten dich darum, um die eine und andere praktische, gute, heilige, schöne Nein-Erfahrung. Wir bitten dich darum. Und so unterstellen wir uns dir für die Tage, die vor uns liegen. Dein Geist kriegt das hin, uns an das Weh zu erinnern. Und wollen alle Tage diese Beziehung mit dir leben, alle Tage. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir auch für diesen Vormittag. Wir danken dir für das Geschenk der Gemeinschaft. Wir danken dir für den Gottesort. Wir danken dir für die Zeit mit dir. Wir danken dir für das Nein, mit dem wir uns auf deine Seite stellen dürfen. Dank, dank dir, unserem Gott. Jetzt beten wir zu deinem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.